Als Bodhi Mitra, der Vorsitzende des Zentrums hier, mich gebeten hat, diesen Vortrag zu halten, habe ich erst gedacht, ach, dies wird leicht sein. Seit 20 Jahren rede ich über Metta. Ich habe die Metta-Meditation, die Metta-Bhavana, ich weiß nicht wie häufig eingeführt, sehr leicht mit Definition von mir hinzugeben. Und in gewissem Maße stimmt das. Es ist extrem leicht, nach ein bisschen Erfahrung, es halbwegs klar zu formulieren, ein paar Worten, wenn du nur ein paar Worte benutzen darfst. Zu sagen, was Metta ist. Aber dies ist ein Fall, wo, wenn du mehr Zeit hast, es schwieriger wird, weil der Sinn etwas mehr Zeit als bloß die Einführung zu einer Meditation zu nehmen, ist zu versuchen, wirklich tiefer zu gehen, mehr zu verstehen, mehr zu vermitteln. Und ich gemerkt habe wieder und wieder, wie es offensichtlich wurde und wie der offensichtliche Weg, das zu erklären, wieder in eine Sackgasse gelandet ist. Wie es scheint, viele brillante Arten zu geben, Metta zu beleuchten, aber die erklären letztendlich sehr wenig. Also, was kann man tun? Am Anfang beginnen. Mit dem Wort Metta, Pali, oder Maitri, Sanskrit. Vorläufige Übersetzung oder Beschreibung, universelle oder allumfassende liebende Güte, beziehungsweise selbstlose Liebe für alle Lebewesen. Und dies sind sehr wichtige Aspekte des Buddhismus. Die sind keine theoretischen Aspekte, die haben sehr, sehr viel mit Praxis zu tun. Wenn man das aber erörtert, geht es darum, nicht es irgendwie abstrakt zu machen, sondern weil das hilfreich sein kann. Metta wird häufig missverstanden. Wenn man anfängt, ein bisschen tiefer in Metta reinzugehen, merkt man, dass es eigentlich gegen viele unserer Wünsche verstößt. Und wenn man es erörtert, dann kann man das merken und ein tieferes Verständnis von Metta gewinnen und deshalb besser praktizieren. Das ist die Rechtfertigung dafür. Und fangen wir dann nicht wirklich mit Allgemeinem an, sondern mit ein paar Beispielen. Dhammaloka und ich haben ungefähr 1983 mit buddhistischen Aktivitäten in Deutschland angefangen. Mit Retreats, Meditationszeiten auf dem Lande. Selbstverständlich war Metta Bhavana ein Teil davon. Und auf mindestens zwei dieser Retreats war ein, glaube ich, Schreiner aus Norddeutschland anwesend, der ganz für Metta war, aber nicht für Metta, für Franz Josef Strauß, der noch am Leben war. Ausdrücklich ausgeschlossen, ein paar andere Leute. Er plädierte ganz scheinbar rational eher für Hass für Franz Josef Strauß. Na was, ich weiß nicht, was das Ergebnis tatsächlich war, weil ich weiß nicht, was er tatsächlich gemacht hat. Aber was das Ergebnis hätte sein können, ist für Franz Josef Strauß vermutlich gar nichts. Für denjenigen, der ihn verwünscht hat, doch viel. Negative Geisteszustände. Also hat er sich selber verwünscht. Es ist, als ob so, wenn du versuchst, jemand böse zu verhexen, es auf dich zurückkommt. Geistige Taten haben eine Wirkung. Metta hat eine Wirkung. Eine reflexive Wirkung auf dich. Erstmal. Zweitens, und das will ich im Augenblick nicht erörtern, das ist mir nur aufgefallen, der Mann hatte eine Ansicht. Eine Ansicht, dass manche Leute Liebe verdienen und andere Leute Hass verdienen. Die Frage, die ich mir gestellt habe und nicht beantwortet habe, ist, na, was heißt es, so eine Emotion oder Liebe verdienen? Aber lassen wir das momentan. Aber die Reaktion dieses Mannes hat mich an ein Zitat von Naropa, dem indischen großen Yogi, erinnert. Samsara ist die Neigung, die Unzulänglichkeiten von anderen zu forschen, beziehungsweise die Neigung, die Fehler von anderen zu suchen und nach den Unzulänglichkeiten anderen. Also die ganze Idee ist, man orientiert sich um das sozusagen schwarze Loch in anderen. Und das ist Samsara, wenn man will, die Falle, die Quelle des eigenen Leides. Andere Geschichte, anderes Beispiel, etwas früher. Anfang meines zweiten Studienjahres an der Universität in Toronto gab es eine Orientierungswoche. Ich war im zweiten Studienjahr, also war ich schon erfahren. Bei einer Begegnung lobte ein Pärchen so, wie kann man es beschreiben, eine hippiemäßige Liebe auf solch vage und wischiwaschi Art und Weise, dass ich mich provoziert fühlte. Und ich laut proklamiert habe, sie müssten eigentlich zu hassen lernen erstmal, wenn sie richtig leben wollten. Ich hatte recht, insoweit aus ihrer Art Liebe nicht nur an Klarheit mangelte, sondern auch an Energie und so von zweifelhaftem Wert war. Ich hatte definitiv Unrecht, weil Hass eigentlich nie gerechtfertigt ist. Um Brecht kurz zu zitieren, selbst der gerechte Hass verzerrt das Gesicht. Aber schauen wir Metta ein bisschen konzeptueller an. Also was ist Metta? Ich glaube, es ist nötig, das anzuschauen, weil ich das Wort Liebe benutzt habe. Und es ist ein sehr vielschichtiges Wort. Buddhismus hat sehr viele verschiedene Worte, die in diesem Bereich anwendbar sind. Ein vielleicht das typischste Missverständnis, was mir begegnet ist, ist, dass die gewöhnliche Form von Liebe, die man selber spürt, fast sicher Metta sei. Es gibt zwei Formen von Liebe, die man leicht mit Metta vertauscht. Erst Rage, und das ist sexuelle Liebe oder die sexuelle Begierde oder quasi-sexuelle Begierde. Vom buddhistischen Standpunkt her ist es ein Naturtrieb, es ist nicht Metta, es ist einfach ein Naturtrieb, vom menschlichen Standpunkt her, der aber leider mit Gier behaftet ist. Leider mit Gier, weil Gier Leid verursacht. Pema, die zweite Art von Liebe, die mit Metta häufig verwechselt ist, ist, was wir vielleicht romantische Liebe nennen können, oder Popmusikliebe oder Hollywoodliebe. Es ist von Anhaften gekennzeichnet, was wir normalerweise unter Liebe verstehen, zwischen Mann und Frau zum Beispiel, oder häufig zwischen Eltern und Kindern. Das Problem damit ist nicht, dass es mit schlechter Musik vertont wird, sondern dass wir anklammern, dass wir anhaften an die andere Person, dass wir häufig ein Monopol an die Positivität der anderen Person aufrecht halten wollen. Wir nehmen Besitz von der anderen Person, oder besser gesagt versuchen das zu tun. Wir brauchen die Person für unsere Bedürfnisse und wehe, wenn sie sich weigert, weiter mit uns einzulassen oder uns verlässt. Wo dann unsere Liebe? Wo dann unsere Zuneigung? Ich behaupte nicht, dass wenn du dich in irgendjemand verliebst, es nur aus Rage und Peme besteht. Das behaupte ich nicht. Aber man darf mit sich selber ehrlich sein, wie viel Metta da zu finden ist und wie viel von diesen anderen Arten. Ich habe ein bisschen mehr über Peme gesagt, weil dies vielleicht die üblichste Art ist, das Wort Liebe in unserer Kultur zu gebrauchen, abgesehen von Schokoladenliebhabern und Feinschmeckern. Der Gründer der Freunde des westlichen buddhistischen Ordens, Sangharakshita, vermeidet das Wort Liebe, wenn er etwas genauer analysiert, und zieht es vor, einfach Metta zu sagen. Er ist nicht der einzige buddhistische Schriftsteller unserer Zeiten, der von Metta spricht. Die vor einem Jahrzehnt oder weniger als einem Jahrzehnt verstorbenen Ayakema spricht so: Metta ist eine Qualität des Herzens, wie Intelligenz eine Qualität des Geistes ist. Eine Qualität des Herzens, man könnte sagen eine Emotion. Und eine Emotion schließt Bewegung ein. In diesem Fall Bewegung nach außen zu anderen, zu anderen. Und man wird anderer bewusst und bewusster. Obwohl es also kein Gedanke, kein bloßer Gedanke ist, Entschuldigung, denkt man auch dabei. Man denkt an die anderen auch. Ein Lehrer von Sangharakshita beschreibt Metta oder Maitri folgendermaßen: eine dauerhafte und angewöhnte Geisteshaltung der Hilfsbereitschaft, des Wohlwollens und der Freundschaft, die in Taten, Worten und Gedanken zum Ausdruck kommt. Also es ist kein momentanes Gefühl, keine kurzlebige Gemütsregung, Hilfsbereitschaft, Wohlwollen und Freundschaft. Sie alle münden in Taten zugunsten anderer Lebewesen. Metta und Maitri stammen beide von derselben Wurzel wie das Pali- und Sanskrit-Wort für Freund. Und Metta ist in gewissem Maße die natürliche Einstellung und Handlungsweise gegenüber einem sehr guten Freund. Einfach wie das Herz natürlich reagiert, wie es sich öffnet, wenn mit dem guten Freund oder guten Freundin konfrontiert und wenn man diese Freundschaft wirklich spürt. Also manchmal, also wortwörtlich bedeutet es Freundlichkeit, aber intensiv. Ich habe 3 Ausrufezeichen auf meinem Manuskript. Tief, stark. Es ist eine Freundlichkeit, die nicht umgeworfen wird, wenn der Freund überhaupt nicht freundlich ist. Es ist freundschaftliche Liebe. Mindestens auf Englisch hat man das Wort Liebe bis vor einem Jahrhundert sehr häufig genau in diesem Freundschaftskontext benutzt. Es ist, wie Dhammaloka erwähnt hat, eine bedingungslose Liebe. Und wie häufig, wenn wir irgendjemanden gern haben oder lieben, ist es für uns selbstverständlich, dass wir etwas zurückbekommen sollen. Mindestens tolerieren, besser noch Liebe und noch besser Liebe plus etwas anderes. Also wenn es bedingungslose Liebe ist und wenn es eine aktive Freundlichkeit ist, dann wird es im Alltag auch aktiv. Also es ist nicht bloß eine Meditationserfahrung. Ob vor der Meditation oder sonst, häufig beschreiben wir Metta, wenn man will, so analytisch. Wir teilen es auf in verschiedene Facetten, wie ein wertvolles Juwel. Und ein Aspekt ist Wohlwollen. Man wünscht jemandem Gutes. Wenn du an einen guten Freund denkst, ohne bewusst zu werden, hoffst du wirklich, dass es ihm gut geht. Du wünschst ihm Gutes. Wenn man will, ist das der Willensaspekt davon. Zweitens ist sehr viel menschliche Wärme drin. Manche Leute erleben es wirklich fast wie körperliche Wärme um das Herz. Wenn man will, ist das das Emotionale davon. Und indem man mehr Metta spürt oder anfängt, Metta zu spüren, na, ich kann nicht behaupten, dass man glücklich wird, aber im Allgemeinen wird man glücklicher. Also es kann sein, dass du immer noch absolut unglücklich bist, aber nicht ganz so absolut wie vorher. Also ein Wohlbefinden ist ein Aspekt von Metta. Wieder ein, wenn man will, ein emotionaler Aspekt. Und die klassische Formulierung für, wenn man will, den Metta-Ansatz, ist der kurze Satz, mögen alle Lebewesen glücklich sein. Mögen alle Lebewesen glücklich sein. Man könnte behaupten, das ist der intellektuelle Aspekt davon. Ich habe diese Aspekte erwähnt, weil in der, wenn man will, philosophisch-psychologischen Tradition des Buddhismus, der Abhidharma-Tradition, Metta analysiert wird. Ich hoffe, dass die folgenden Punkte nicht alle Leute langweilen. Ich weiß von einigen, die großes Interesse an sowas haben. Metta wird nicht Emotion, nicht Gedanken genannt, weil diese Worte gibt es nicht in den alten buddhistischen Sprachen. Es wird ein Chaitadharma genannt, was mehr oder weniger ein Geistesfaktor ist oder geistiges Ereignis, genauer gesagt. Geistiges Ereignis betont, dass es ein Geschehnis ist, Teil in Anführungszeichen eines Flusses, eines Prozesses. Es ist weder ein Gedanke pur, noch eine Emotion pur, sondern beides und mehr. Metta ist ein Wunsch, gedanklich formulierbar, und eine starke Emotion, wenn wir mit unserer Herkunft versuchen es zu verstehen, eine starke positive Emotion. Die Frage bietet sich dann an, wenn Metta ein Geistesfaktor ist, dann was ist Geist? Das buddhistische Wort Chitta. Na, eigentlich hat man 2 Antworten und eine Doppelantwort. Erst so im breiten Sinne ist der Geist dann einfach der subjektive Ton unserer Erfahrung oder die Gesamtheit aller mentalen, geistigen Ereignisse, Faktoren, die wir erleben, die in uns stattfinden, auch wenn wir sie nicht erleben. Das ist der breite Sinn. Alle anwesenden Geistesfaktoren und das, worauf sie agieren, der Mittelpunkt. Also Geist in diesem breiten Sinne ist alles sozusagen von uns, was nicht körperlich ist, grob gesagt. Aber es gibt auch einen engen Sinn des Wortes Geiste. Sozusagen, was diese Chaitadharmas, was diese Geistesereignisse beeinflussen, was sie begleiten, durchdringen, sogar bestimmen. Es wird gesagt, dass Geist in diesem engen Sinne das ist, was das Objekt unserer Wahrnehmung, also für euch vermutlich im Augenblick mich, ich bin vermutlich das Objekt eurer Wahrnehmung, der Geist beleuchtet das Objekt. Einfach wirft sozusagen Licht drauf, damit man sehen kann, auf ziemlich neutrale Art und Weise, sehen in Anführungszeichen. Wirkliches Empfinden, Wahrnehmen, Wiedererkennen, Deuten, aufs Objekt reagieren und es benutzen, das alles sind diese Geistesfaktoren. Was ich damit sagen will, ist, die Geistesfaktoren sind für uns eigentlich viel wichtiger als der Geist selber im engen Sinne. Man kann es anders formulieren. Die Geistesfaktoren, wie Metta, sind die wichtigsten Aspekte unseres ganzen mentalen, emotionalen, geistigen Lebens vom Standpunkt der buddhistischen Analyse. Das heißt, Metta ist extrem wichtig. Es ist nicht, dass wir einen riesen Geist haben und vielleicht ein bisschen Färbung durch Metta an der Seite. Nee, es ist eher, als ob wir einen leeren Raum hätten oder ein großes, frisches Blatt Papier, wo nichts drauf ist. Und alles, was wir kriegen, sozusagen, außer dem Blatt, sind die Geistesfaktoren. Metta, die Verbündeten von Metta oder Nicht-Metta und die Feinde von Metta. Man könnte sagen, also es gibt einen traditionellen Vergleich, und zwar Geist und Geistesfaktoren werden dem König und seinen Ministern verglichen. Man könnte aber sagen, es ist eher wie eine konstitutionelle Monarchie wie Großbritannien, wo die Königin nichts wirklich zu sagen hat. Der Geist im engeren Sinne hat wenig zu sagen. Also die Kabinettsmitglieder, die Politiker, in diesem Fall die Geistesfaktoren, haben das Sagen. Also wie sind diese Minister? Hier die Analogie fällt ein bisschen auseinander, weil, wie wir wissen, Politiker als Menschen sehr gemischte Natur sind. In gewissem Maße müssen wir diese Geistespolitiker so betrachten, wie vielleicht Kinder sie betrachten, gut oder böse. Und das passt besser in diesem Schema rein. Einige dieser Geistesfaktoren sind neutral, aber die meisten sind oder werden ethisch, emotional und spirituell positiv oder negativ. Schlussfolgerungen aus dieser Analyse oder die Frage, was soll man damit anfangen? Erstens die Negativen. Lass dich von der Partei, diese negativen Minister und Politiker, nicht rekrutieren. Also mit dem negativen Geisteszustand sich nicht identifizieren. Klingt offensichtlich genug, aber was tun wir in der Praxis? Wenn wir anfangen, so wütend zu werden, in der Regel identifizieren wir uns damit. Oder schieben es ganz weg und verleugnen die Tatsache, dass es da war. Also nicht identifizieren, aber wir müssen es erleben, genug erleben zu spüren, was da ist. Sonst die Gefahr der Entfremdung. Also als ich das geschrieben habe, habe ich sofort an einen gewissen Menschen gedacht, wo jedes Mal, wenn ich an ihn denke oder seinen Namen höre, reagiere ich mit Abneigung. Also da bin ich sozusagen in die Partei der bösen Minister eingetreten. Wenn ich einfach abblocke, das hilft nicht. Also in gewissem Maße muss ich zugeben, so ist es, aber versuchen Distanz zu dieser negativen Reaktion zu schaffen. Also man versucht zu lernen, die anfängliche Reaktion zu spüren, registrieren, zuzugeben, aber nicht zu nähren, nicht zu bestätigen. Das ist die typische Art, wie wir es tun. Wir finden Gleichgesinnten, die genauso über diesen Menschen denken und bestätigen, wie objektiv unsere Meinung ist. Jawohl, wir bestätigen es 5, 6, 7, 8, 9 Mal und denken, dass wir einfach objektiv sind. Also achte auf die Neigung, sofort auf solche Leute zu reagieren. Also zweite Antwort zur Frage, was mit dieser Analyse tun. Das heißt, wie reagiert man auf die positiven Minister, auf die guten Minister, die positiven Geisteszustände? werde ihr Freund, werde der Verbündete von diesen positiven Ministern, ihr Anhänger, ja sogar ihr Anbeter. Das heißt, werde die positiven Geisteszustände. Sich damit identifizieren ist schon zu schwach. Versuch nicht nur von Metta angefärbt zu werden, sondern durchdrungen, identifizier dich damit, lass dich von Metta übernehmen. Also du kannst Freude fühlen, wenn du hörst, dass irgendjemand was wirklich Wunderbares getan hat. Oder dass er sehr hilfreich gewesen ist oder persönliche Fortschritte in seinem Leben gemacht hat. Lass dich gehen, das heißt in die Mitfreude hinein. Lass den Zustand dich übernehmen. Wenn hier die guten Minister Metta und Varianten von Metta sind, seine Verwandten, Mitfreude, Mitgefühl, Gleichmut, dann wer sind die bösen Minister? Es ist wichtig zu wissen, wer die Feinde sind. Die buddhistische Psychologie gibt dir eine Auswahl von verschiedenen Listen, langen Listen. Aber in der einen Liste, die ich kenne, fangen wir an mit einem Wort, Pratigha, was mehr oder weniger Hass und Übelwollen bedeutet. Und er ist der Oppositionsführer, wenn man will. Oder wenn wir Pech haben, wenn wir nicht vorsichtig sind, ist er tatsächlich Ministerpräsident eine Weile lang. Also Hass und Übelwollen. Und wer sind seine Kollegen und seine Anhänger? Jähzorn, Groll, Gehässigkeit oder Boshaftigkeit, Neid und Grausamkeit. Eine ziemlich üble Meute. Es lohnt sich aber, sie ein bisschen genauer anzuschauen. Also wenn man will, die Wurzel oder der Boss, Übelwollen oder Hass an sich, wird relativ genau definiert. Was das bedeutet ist, man will einem Menschen oder anderem Lebewesen Schmerz zufügen. Man will ihm Schmerz zufügen, wenn man selber leidet. Man will gegen die vermeintliche Ursache des Leides zurückschlagen oder scheinbar zurückschlagen. Das ist Hass oder Übelwollen. Der Jähzorn, all die anderen sind, wenn man will, davon abgeleitet, Unterformen. Jähzorn ist der überwältigende Wunsch, jemandem weh zu tun. Es ist der Wunsch, nur zu zerstören, zerstören, zerstören und schädigen, schlagen. In der Abhidharma-Tradition wird es so beschrieben, ganz knapp als den Stock aufheben. Groll. Über die Zeit hegt und pflegt und ernährt man seinen Hass. Sozusagen unter einem Deckmantel von einem Alltagsgleichmut vielleicht. Man versteckt den Hass, bis die Gelegenheit kommt, den übel gereiften Hass gegen ein Opfer auszutragen. Das ist ein kalter, bitterer, verzerrter Hass. Gehässigkeit oder Boshaftigkeit in diesem Zusammenhang ist ein unterschwelliger, brodelnder Hass, der insbesondere durch bissige Worte in der Tradition, ausbricht, sobald es einen sogenannten Grund dafür gibt. Sprich, sobald man eine Anrede hat, lässt man mit der scharfen Zunge los. Man ist sozusagen ständig in einer schlechten Laune, die eine Ausrede sucht, ihre Negativität auf Kosten anderer auszudrücken. Neid, das ist ein Hass, der durch die Erfolge und Errungenschaften anderer stimuliert wird. Durch ihr Erfolg fühlt man sich klein und will schlagen und sie runterziehen. Und Grausamkeit. Grausamkeit ist ein Genuss, den man spürt, wenn man anderen Schaden zufügt. Es ist eine Freude, die man nur erlebt, wenn andere Menschen leiden, besonders wenn man selber das Leid verursacht. Genuss und Freude aus dem Schmerz anderer. Die buddhistische Psychologie sagt, leider ist es eine ziemlich schwarz-weiße Alternative. Diese ätzende Bande oder Metta. Und so kommen wir schon zu einem wichtigen Grund, Metta zu entwickeln. Sprich, diese üble Bande nicht zu haben. Aber kann man es so einfach sagen, dass es eine Entweder-Oder ist? Die buddhistische Tradition sagt so etwas wie, ja, man benutzt diese positiven Geisteszustände, Metta sozusagen als in der vorderen Reihe, um die Negativen zu vertreiben. Es gibt ein englisches Sprichwort, use a peg to drive out a peg. Sowas wie einen Stift benutzen, um einen festsitzenden Stift zu entfernen. Also man benutzt den positiven Geistesfaktor Metta, um die üble Bande Hass, Grausamkeit, Neid, Groll, Tollwut, Jähzorn und so weiter zu entfernen. Aber vielleicht protestieren einige von euch, es kann wirklich nicht so schlimm sein, wenn man vielleicht keine Metta entwickelt oder nur wenig Metta entwickelt oder es dabei lässt und sich nicht so sehr anstrengt. Was ist falsch daran, ein bisschen faul zu sein? Vor 25 Jahren, als ich auf meine erste Meditationszeit gegangen bin, erste Meditationswoche, bevor die Woche vorbei war, spürte ich, dass ich eine Entscheidung zu fällen hatte. Ich konnte den buddhistischen Weg gehen, was mich sehr angesprochen hat, aber naja, anstrengend, man weiß nicht, ob man zum Ziel kommt. Oder, und da habe ich sofort an zwei sehr gute Freunde gedacht, die ein Leben des, wie soll ich es beschreiben, gehobenen Genusses geführt haben. Einmal in der Woche in ein gutes Restaurant, sehr angenehme Gespräche, insoweit das Etat es erlaubt, gute Weine, Theater, Konzerte, ziemlich harmlos im Sinne, wir wollten niemanden schädigen, nicht wirklich böse, relativ ehrlich und ja, und wenn ich ehrlich gewesen wäre, ziemlich selbstsüchtig. Also, wenn man eigentlich näher schauen würde, geschaut hätte, hätte man gesehen, dass diese guten Freunde doch die Wurzeln von all dieser negativen Bande in sich hatten und zutage brachten. Ich hatte mit diesen zwei guten Freunden eine Wohnung geteilt. Und direkt unter uns wohnte ein Ehepaar, das Anhängsel für all unsere Negativität wurde. Für unser Ressentiment, für unsere scharfen Worte, sogar ein bisschen Grausamkeit. Wir haben uns wirklich gefreut auf kleine Flamme, wenn es ihnen schlecht ging. Hass war definitiv dort, aber es war dezenter Hass. Also es war nicht grob, wir waren nicht Barbaren aus dem Balkan, bitteschön. Wir waren zivilisiert, also wir konnten es etwas besser ausdrücken und verstecken. Aber ja, das war alles dort. Eindeutig war Übelwollen im wortwörtlichen Sinne des Wortes da. Also es machte mir viel später klar, wenn man das Positive nicht aktiv aufbaut, dann bleibt das Negative dort auf kleine Flamme. Und je nach Situation oder Person kann diese Flamme sehr groß werden, später im Leben oder unter den richtigen, sprich falschen Umständen. Der falsch extrem negative Zustände zu vermeiden, genügt nicht, wenn man überhaupt ehrlich sagen kann, dass man sich bemüht. Also der erste Grund, Metta zu üben, ist zu verhindern, dass die üble Bande mein Bewusstsein beeinflusst bzw. beherrscht. In gewissem Maße führt das zum zweiten Grund. Metta üben ist aufgeklärter Egoismus. Aus vernünftigen, selbstsüchtigen Gründen sollst du versuchen, selbstlos zu sein. Ich will glücklich sein. Ich will glücklicher werden. Ergo, um die negativen Geistesereignisse zu vermeiden, pflege ich Metta. Das bringt mich in Positive. Weiter, Metta an sich verspricht mehr persönliches Glück. Also übe ich Metta für das Positive. Deshalb wünsche ich anderen Gutes, damit ich glücklicher werde. Und wie werde ich durch Metta glücklicher? Es gibt einige, wenn man will, psychologische Ergebnisse. Erstens, geblockte, verdrängte Gefühle werden wiedergefunden in der Erfahrung von vielen Leuten, wenn sie Metta, insbesondere durch die Meditation, die Metta-Bhavana, bewusst pflegen. Diese verdrängten Gefühle werden befreit und anerkannt. Emotionen kommen aus dem Unbewussten ins Bewusste, besonders wenn man auf Meditationszeiten, intensiveren Meditationszeiten, sich mehr mit Metta-Bhavana auseinandersetzt. Und man sieht das, manchmal indem Leute weinen oder lachen in der Meditation oder manchmal außerhalb, sogar in kleine Ekstaseausbrüche kommen oder einfach Energie und Freude spüren. Und Energie ist das Schlüsselwort hier. Energie, die durch eine riesige innere Entspannung kommt. Ähnlich durch Metta kann man die eigenen Gefühlszustände, die eigene emotionale Welt zurückgewinnen. Normalerweise ist viel von unseren Emotionen von anderen geprägt. Durch Werbung, durch Lektüre, durch Fernsehen, durch unsere soziale Konditionierung, durch unseren Freundeskreis, durch die Familie, vielleicht früher durch die Kirche. Das, was von uns erwartet wird, spielt eine sehr starke Rolle, ob in der einfachen Form, abgewandelt oder direkt im Gegensatz dazu. Und nach Jahren wird das intern gemacht, was von uns erwartet wird. Der äußere Druck ist nicht länger nötig, der Geheimpolizist lebt jetzt in unserer Seele. Und durch die ausgedehnten und ehrlichen Übungen von Metta-Bhavana wird man oder fängt man mindestens an, Herr der eigenen Gefühlswelt zu werden. Vielleicht zum ersten Mal. Man lernt auch teilweise Frieden zu schließen mit den eigenen Gefühlen. Und die eigenen Emotionen kann man anfangen, bewusster zu erleben. Man merkt vielleicht viel mehr, wenn man anfängt, Schuldgefühle zu spüren oder Scham. Und wenn man Glück hat oder nach einer Weile, ob das gerechtfertigt ist. Zufälligerweise, an der Pinnwand hier, was niemand außer mir sehen kann, schon auf dem Flipchart, sind 11 traditionelle buddhistische Punkte, die wohltuende Wirkungen von Metta, wie leichter Schlaf, leichtes Aufwachen, angenehme Träume und so weiter. Das ist eine ganz andere Art, das zu betrachten. Und wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr die Liste nachlesen. Und ich kann euch so die Quelle aus den buddhistischen Schriften geben, wenn ihr das mehr oder ausführlicher lesen wollt. Es gibt, was man vielleicht spirituelle Gründe nennen kann, warum man Metta pflegen soll. Spirituelle Gründe im Sinne von den Pfad zur persönlichen Entwicklung. Und im Buddhismus wird dieser Pfad im Allgemeinen als Ethik, also durch 3 große Stufen beschrieben von Ethik, Meditation und Weisheit. Na, wie hilft Metta in der Praxis von Ethik? Also ich sage sehr wenig im Augenblick, mehr nachher. Einfach das Metta, das Wohlwollen für andere, wenn man will, das Grundprinzip ist, die positive Seite von dem kernethischen Vorsatz im Buddhismus. Und wenn man will, alles andere ruht darauf. Es ist der Eckstein für ein ethisches Leben. Meditation. Wie hilft Metta in der Meditation? Nach der buddhistischen Tradition gibt es 84.000 verschiedene Meditationsformen. Auch wenn man intelligenterweise das nicht buchstäblich nimmt, was es bedeutet, ist, dass es sehr, sehr viele verschiedene Meditationsformen im Buddhismus gibt. Also warum Metta? Und der Grund ist, Metta oder etwas sehr Ähnliches, was in der Praxis bedeutet, eine Form von Metta, ist nötig, um sich emotional mit der Meditation zu engagieren. Ich fand es sehr interessant, vor ungefähr 10 oder 15 Jahren hat mein Lehrer, der schon erwähnte Sangharakshita, davon gesprochen, dass in den ersten 10 Jahren seiner Meditationskarriere er nur die Atemachtsamkeit geübt hat, die er offensichtlich sehr geliebt hat. Er hat das nur geübt, weil das die einzige Form war, die er bis dato kannte. Er ist, soweit ich es verstanden habe, sehr gesammelt, sehr konzentriert, sehr weit mit dieser Meditation gekommen. Aber er hat gesagt, er wäre innerlich ausgetrocknet, ausgedorrt, wenn er nur diese Meditation gehabt hätte und nicht auch seine Dichtung, seine große Liebe zur Kunst- und Gedichtswelt. Und das ist ein Grund, warum er sehr stark empfiehlt, dass man die Metta Bhavana macht, für diese emotionale Bereicherung anderer Meditationspraktiken. Aber es ist nicht nur eine Ergänzung anderer Praktiken, es bietet auch einen Pfad an sich. Metta Bhavana und verwandte Meditationen bieten einen Pfad, sozusagen von Punkt Null bis zum buddhistischen Ziel der Erleuchtung. Und wenn man es auf den Kopf dreht, negativ gesehen, ist Metta ein ein großes Mittel gegen eins der Meditationshindernisse, Übelwollen selber. Weisheit, die dritte und höchste Stufe des Pfades. Wir können von weltlicher Einsicht sprechen und von transzendenter Weisheit. Weltliche Einsichten sind Einsichten, wie vermutlich alle im Raum gehabt haben. Wenn man wirklich etwas sieht, ich meine nicht bloß eine Intuition über das, was man für Abendessen haben will oder warum irgendjemand grün trägt, sondern wirklich eine kleine Einsicht über Sinn des Lebens oder in die Schönheit der Natur oder was man im nächsten Jahrzehnt machen soll oder etwas anderes oder Einsicht, was man als nächsten Schritt in dem Beruf machen soll. Und der Buddhismus unterrichtet, dass mit Liebe im Sinne von Metta man objektiver sieht. Und wenn man objektiver sieht im Sinne von mehr in Harmonie mit der Wirklichkeit, dann ist es wahrscheinlicher, dass die Einsichten, die man hat, stimmen. Dies hat besonders mit anderen Menschen zu tun. Wenn man spürt, wenn man wirklich spürt, dass jemand anders ein Mensch ist, ein Mensch wie du und ich, ist das Metta, ist wahrscheinlicher, dass du anfängst, die andere Person zu verstehen. Häufig ist das Erste, was man spürt, ist, ich habe keine Ahnung, was diese Person ist. Man spürt einfach ein bisschen hilflos und beschämend, dass es mir eigentlich nicht so wichtig ist. Ich habe Rückenschmerzen. Oder typischerweise die andere Person Rückenschmerzen. Oh, bin ich dankbar, dass ich es nicht bin. Also man sieht die andere Person nicht wirklich als ein fühlendes Wesen, wie ich ein fühlendes Wesen bin. Man kann es andersrum sagen, mit Metta fängt man an zu sehen, dass man selber nicht der einzige riesengroße Ego im ganzen Universum ist. Sonst gibt es andere riesengroßen Egos auch im Universum, sprich die meisten anderen Menschen. Man sieht dies bei einem guten Biografen. Wenn ein Biograf wirklich ein Leben eines anderen Menschen schreiben will, muss er versuchen, muss er Erfolg haben, teilweise diese andere Person wirklich als Mensch zu erleben. Er muss eine Sympathie für diesen Menschen aufbauen. Und das ist besonders interessant, wenn dieser andere Mensch, wie so häufig heutzutage, ein Hitler, Stalin, Trotzki oder so jemand ist. Und das ist sehr wie Metta, eine Sympathie für die andere Person, ohne dass das Urteilsvermögen abgeschaltet wird. Ohne dass man anfängt, ein Anhänger der Ideologie oder der faulen Werte dieses anderen Menschen zu sein. Sympathie zu verstehen, warum er so handelt oder ist, ohne notwendigerweise die Handlungen zu billigen. Dann was ist diese transzendenten Weisheit, die ich erwähnt habe? Die klassische buddhistische Formulierung, liebe ich, die Dinge sehen, wie sie wirklich sind, und ich glaube, wir haben ein Buch unten mit diesem Titel, das wir verkaufen auch. Die Dinge sehen, wie sie wirklich sind, ist eine tolle Losung, man kann es immer gut einsetzen. Aber ich weiß nicht, wie die Dinge sind, wenn man sie wirklich sieht. Das ist eine intellektuelle, wenn man will, Formulierung. Oder eine andere Formulierung ist einfach bedingtes Entstehen. Alles entsteht in Abhängigkeit von anderen Erscheinungen. Aber man kann, insoweit man überhaupt die Wirklichkeit, die Wahrheit mit Worten ausdrücken kann, man kann es so ausdrücken als gegenseitige Verbindung aller Erscheinungen. Alle Wesen, alle Dinge, alle Prozesse sind miteinander gekoppelt. Die sind miteinander verbunden. Es gibt das berühmte Bild, im Buddhismus berühmtes Bild von Indras Netz, was einige, vielleicht viele von euch kennen. Das Netz des Götterkönigs, was aus wunderbar schönen, leuchtenden Juwelen besteht. Und jedes Juwel ist mit jedem anderen verbunden. Und zwar mit einem Lichtstrahl. Mit einem, ich weiß nicht, ob weißen oder farbigen Lichtstrahl. Und es ist ein Bild, was eine wichtige Rolle im ganzen Buddhismus des fernen Ostens spielt. Und so soll eigentlich der ganze Kosmos sein, das ganze Leben. Alles sei mit allem anderen verbunden. Und indem man dies tatsächlich sieht, wird behauptet, antwortet man darauf. Die Kritik ist, dass wir normalerweise uns, wenn man das Bild vom Netz nimmt, hier bin ich ohne Lichtstrahlen zu all den anderen. Falls ich mich überhaupt als Juwel erlebe, habe ich keine Verbindungen, geschweige denn Lichtstrahlverbindungen zu anderen Juwelen und Lebewesen. Es gab eine interessante Überlegung eines englischen Philosophen vor ungefähr 20 Jahren, der nachgedacht hat und kontempliert hat und reflektiert hat und ist zum Schluss gekommen, dass eigentlich, wenn man glaubt und denkt, dass ich heute dieselbe Person bin, wie ich gestern, nicht identisch, aber dieselbe Person, wie ich gestern und ich morgen und ich in 5 Jahren, angenommen ich noch am Leben bin, und ich vor 40 Jahren, also wenn es eine Kontinuität durch die Zeit gibt, dann ist es sehr unlogisch zu denken, dass diese Kontinuität hier aufhört. Und er ist zum Schluss gekommen, nicht, dass ich das Gleiche bin wie alle anderen Menschen im Universum, sondern dass genau wie es eine Verbindung zwischen den Dharma Priyas über die Sekunden, über die Monate, über die Jahre, so gibt es eine Verbindung zwischen allen Menschen. Und er hat geschrieben, als diese Einsicht in ihm aufgegangen ist, ist es, als ob er zum ersten Mal in seinem Leben aus einem dunklen Tunnel kam. Und er hat nie vorher gewusst, dass er in diesem dunklen Tunnel war und Licht gesehen hat, in Licht gelebt hat. Also wenn man so eine Erfahrung hat, diese Erfahrung von der Verbindung, von der Verbundenheit aller Lebewesen, dann, nach der buddhistischen Tradition, zittert man, bebt man vor Mitgefühl mit allen Wesen. Anukampati, wie die frühen Texte sagen. In den frühesten buddhistischen Texten hatten sie kein technisches Wort für Mitgefühl. Die hatten das Wort Anukampati und es beschreibt sozusagen das emotional-physische, was passiert, wenn du anfängst wirklich zu spüren, dass du mit anderen verbunden bist. Du zitterst, du bebst wirklich vor Mitgefühl. Es ist der überwältigende Wunsch, dass alle glücklich werden und der Wunsch, ihr Leid zu lindern. Wenn man diese Verbundenheit nicht nur erlebt, sondern voll erlebt, dann ist man ein Buddha. Und kann nur mit diesem Mitgefühl und mit Metta auf das Leben antworten. Und in der Meditation geht es darum, das Nicht-Getrenntheit Lebewesen emotional zu sehen, gefühlsmäßig zu erleben. Für diejenigen, die Metta-Bhavana kennen, am Anfang der 5. Phase ist das, was man zu tun versucht. Es ist interessant, Sangharakshita behauptet, dass es normalerweise nicht reicht, auch wenn man dies tatsächlich in der Meditation erlebt, weil man diese Wahrheit austragen muss, um die Spaltung zwischen selbst und anderen zu überwinden, zu heilen. Man muss nach außen handeln, im Einklang mit diesem Mitgefühl. Äußere Handlungen objektivieren die Situation. Sie schützen uns gegen die Neigung, unsere persönliche oder spirituelle Entwicklung als selbstsüchtiges Projekt zu treiben, ohne Rücksicht auf andere. Ich selbst und viele Bekannte geben zu, wir sitzen da in der Meditation, machen die Metta-Bhavana, wieder oder endlich mal geht es relativ gut, ich spüre viel Wärme für alle Lebewesen und dann ein Idiot im Raum muss anfangen, sich zu bewegen, um Lärm zu machen. Und bevor ich es merke, spüre ich so viel Wut gegen ihn, weil er meine Liebe zerstört. Also es ist ein Zeichen, das vielleicht nicht ganz so fest gefestigt ist, wie ich gedacht habe. Eine Art es zu befestigen, sondern viel tiefer zu nehmen, ist durch tatsächliche, mettervolle, liebevolle Handlungen. Der Kontrast zu, sagen wir, des etwas selbstsüchtigen Reaktionen der Meditation ist das Bild, dass der Bodhisattva, der ideale Wesen, Kshitigarbha, der nach der buddhistischen Legende freiwillig in die schlimmsten Höllen geht. Im Buddhismus gibt es keine Hölle, es gibt mehrere Höllen. Freiwillig in die schlimmsten Höllen geht, um Lebewesen zu helfen, dass sie selber rauskommen können. Weil für ihn der Wunsch alles dominiert, allen Lebewesen zu helfen, das höchste Glück für alle zu fördern. Er hat die Einsicht, dass es kein persönliches Glück, keine Erleuchtung, personifiziert nur auf ihn, im tiefsten Sinne gibt. Es muss andere einschließen. Wir brauchen nicht Shikigarbe am Anfang zu sein, aber wir können durch Taten helfen, dass anderen glücklicher werden. Taten. Was für Taten? Andersrum gesagt, wie übt man Metta? Na, die klassische buddhistische Antwort ist mit Körper, Rede und Geist. Fertig. Also, wie hilft man mit Geist, mit dem eigenen Geist, Metta zu üben? Man kann es in der Meditation machen und außerhalb der Meditation. Die Meditation, die Metta Bhavana, die Entwicklung von Metta, von liebevoller Güte, wird, soweit ich weiß, immer noch in diesem Meditationshaus jede zweite Woche unterrichtet. Ich kann nur Leuten sagen, die das noch nicht gemacht haben, probiere es. Probiere die Metta Bhavana, probiere sie sehr ernsthaft. Versuche sie eine Weile lang. Ich möchte diejenigen erinnern, die vielleicht etwas mehr Erfahrung haben, dass Metta diese positiven Facetten hat, die ich erwähnt habe am Anfang, wie Wohlwollen, Wohlbefinden, menschliche Wärme. Und dass es sich lohnt, sich daran zu erinnern und Kontakt durch verschiedene positiven Ansätze zu Metta zu finden. Ein Aspekt, der leider bei manchen Praktizierenden verloren geht mit der Zeit, ist die Wichtigkeit von Kontinuität, wirklich dabei zu bleiben. Die denken so viel, verständlicherweise, über die, wie wichtig es ist, positiv zu sein, die positiven Qualitäten, dass sie sie nicht wirklich die ganze Zeit halten, auch wenn das etwas konträr klingt. Wenn man will, man lernt durch die Meditation Metta wirklich als positive Emotion zu spüren. Wenn man will, in einer Laborsituation. Wenn man dann noch mehr Erfahrung hat, lohnt es sich, sich mehr in der Meditation anzuschauen. Zum Beispiel, suche ich zu sehr nach Genuss in der Metta Bhavana? Vielleicht hat man sehr gute Erfahrungen mit dem Wohlbefinden oder mit der menschlichen Wärme und vernachlässigt das Aspekt von Wohlwollen. Oder, und das könnte man sagen, ist ich pflege ein Beispiel davon, dass ich das Emotionale auf Kosten des Willentlichen pflege. Erforsche, wie du sowohl die Positivität als auch die Kontinuität weiterentwickeln kannst. Bleib nicht in alten Furchen. Viele Leute, habe ich gehört, benutzen sehr unreflektiert gewisse Sätze, die man am Anfang lernt in der Metta Bhavana. Sätze, die für viele Leute wirksam sind, wie möge ich glücklich sein oder möge ich gesund sein, um anzufangen, Metta zu spüren. Aber das kann wirklich eine Furche werden, so wie eine alte Platte. Und es kann sich wirklich lohnen, kreativer zu werden. Für mich vor 20 Jahren erlebte ich eine Art von Durchbruch, als ich mich wirklich erlaubte, viel kreativer mit diesen Sätzen und Worten umzugehen. Dann für diejenigen, die erfahren sind. Selbstverständlich könnt ihr all die vorherigen Ansätze benutzen, um eure Meditation der Metta zu erfrischen. Achte darauf, dass die Meditation wirklich rund wird. Ein Aspekt vom Willen, vom Gefühl und von den Gedanken. Ein Vorschlag, der eigentlich nicht von mir stammt, sondern von einem guten Freund aus England, ist in dem ersten Abschnitt der Metta Bhavana, wo man versucht, Metta für sich zu entwickeln, es zu tun durch einen sogenannten heidnischen Ansatz. Und zwar durch eine Art Lebenswunder, Lebensfreude. Sich einfach zu erinnern an das ganze Schöne vom Leben und die Lebensenergie zu genießen. Spüren, was der alte buddhistische Satz sagt, das Leben sei das höchste Gut. Spüre das Schöne an dem Atem, das Wunderbare an den Schönen, an den Sternen, das Helle der Sonne, das Entzückende vom Vogelgeschrei. Es ist wunderbar, ein Lebewesen zu sein. Und aus diesem positiven Staunen und Erstaunen kann dann Freude kommen und selbst Metta. In weiteren Phasen, Metta für andere Menschen, kann man spüren, wie die Bemühung, Metta zu entfalten, eigentlich Glück bringt. Und entwickle ein Gefühl für die Wirklichkeit anderer. Häufig sind andere uns selbst etwas weniger echt als wir. Wenn du es noch interessanter machen willst, arbeite daran, die andere Person zu sein. Verlass sozusagen dich selbst und identifiziere dich mit den anderen und ihrer Welt. Und am Ende der Meditation versuch wirklich Raum zu schaffen, Raum zu geben für Einsicht. Zu spüren oder mindestens zu überlegen, dass du mit allen anderen verbunden bist. Oder an Reflexion. Und was kann man außerhalb der Meditation machen? Außerhalb der formalen, sitzenden Meditation? Na, selbstverständlich, Metta aufrecht halten. Die sitzende Meditation fördert das, ist so wie eine Intensivdosis, und jetzt kannst du versuchen, außerhalb zu tun. Das ist mir aufgefallen, Anfang meiner Meditationskarriere, als ich das eindeutig nicht getan habe. Damals wohnte ich in London und bin überall hin geradelt und hatte eine Art Schutzmechanismus gegen die Londoner Auto- und LKW- und Busfahrer aufgebaut, indem ich so viel Aggressivität und Feindschaft wie überhaupt möglich ausstrahlte gegen die anderen Teilnehmer im Straßenverkehr. Und nach 4 oder 5 Monaten von Metta Bhavana ist es mir allmählich aufgefallen, dass dies möglicherweise nicht im Einklang mit der morgendlichen Meditation war. Und dass ich möglicherweise meine Meditation untergraben habe durch diese tägliche Einstellung. Also, das bringt uns zum zweiten Punkt außerhalb der Meditation, und zwar Achtsamkeit. Achte auf die eigenen Gefühle. Achte auf das, was du tatsächlich denkst, außerhalb der Meditation. Am Anfang wird es leider normalerweise im Nachhinein sein. Vielleicht nicht so extrem wie 4 Monate im Nachhinein, wie in meinem Fall in London, aber häufig nachdem man voll Metta wütend geworden ist, merkt man es im Nachhinein. Und das ist mindestens ein Schritt in die richtige Richtung. Man kann sich selber beobachten. Am Anfang der Zeit, als ich täglich meditiert habe, war ich auf einer Meditationszeit in einer sehr schönen Landschaft, in einem sehr schönen Sommer in England. Und es stimmt, es gibt ab und zu einen schönen Sommer ohne Regen in England. Es war in einem Sufi-Haus, was wir gemietet hatten, und weil ich so von der Idee von Metta bewegt wurde, nach einigen Tagen habe ich gedacht, nein, ich werde nicht länger rennen, um der Erste zu sein in der Essensschlange. Aber wenn du als Erster oder Zweiter rankamst, dann gab es immer Nachschlag für dich. Ich habe gedacht, nein, Metta üben. Geh gemächlich hin, später, die anderen kriegen Nachschlag und du nicht. Dann 2, 3 Tage später habe ich gedacht, vielleicht ist es nicht gut für sie, Nachschlag zu bekommen. Die werden vielleicht als echte angehende Bodhisattva, der Metta übt, soll ich nach vorn gehen, damit sie nicht 2 Portionen kriegen. Aber ich bin nicht weiter als das gekommen damals. Aber immerhin, es war ein Schritt in die richtige Richtung, als ich angefangen habe zu merken, was passierte. Ich behaupte nicht, dass die Schlussfolgerungen richtig waren. Ein interessanter Aspekt, Sangrakshi betont, dass wenn du wirklich Achtsamkeit der Gefühle und der Gedanken üben willst, musst du grobe alltägliche Achtsamkeit deines Körpers und deiner Bewegungen üben. Also spüren, wie man sitzt, wie man steht, wo die Glieder sind und so weiter. Wo man die Brille abgelegt hat und ähnliches. Und das ist eigentlich die Grundlage für Achtsamkeit der Gefühle. Ist ein bisschen ein Sprung, aber ein anderer Aspekt, Metta außerhalb der sitzenden Meditation zu üben, ist Positivitätsquellen suchen. Finde Quellen, die deine emotionale Positivität nähren, außerhalb der Meditation. Ganz am Anfang meiner Meditationszeit habe ich das manchmal durch Barockkonzerte in London gefunden. Erfahrene können auch prüfen, was sind die Quellen der gewohnheitsmäßigen eigenen Negativität, um zu lernen, sie zu vermeiden. Zynische Sprache vielleicht, gewisse Freunde oder sogenannten Freunde und erschließe neue Quellen der Positivität. Vielleicht Quellen der feineren, verfeinerten positiven Gefühle. Etwas, was sehr wichtig ist, was mit diesen vorherigen Punkten verbunden ist, ist manchmal erleben wir starke Gefühle und sind überzeugt, dass wir wissen, was es bedeutet. Die starke Überzeugung der Bedeutung ist wichtiger als das Gefühl oder die Quelle im Nachhinein. Ein guter Freund von mir, so vor langer Zeit, als er jung, stark und schön war, hatte plötzlich die Einsicht, dass für seine spirituelle Entwicklung es wichtig wäre, wenn er eine hellblonde Frau so schnappen würde. Wir nehmen sowas sehr ernst, besonders wenn die Überzeugung sehr tief sitzt, wenn es ein sehr starker Wunsch ist. Das sind offensichtlich dann wichtige Bedürfnisse und ich muss das tun, um ganz zu sein. Was ganz ist, ist was anderes. Lerne sie eher auf Launen zu sehen, dass sie einfach Launen sind. So zu erkennen, dass sie nicht wichtiger als das sind. Und warte ab, ob sie wiederkommen, in welche Form sie wiederkommen. Und mit mehr Achtsamkeit kann man spüren, was sind die Emotionen, die dahinter stecken. Weiterhin kann man an der Grundeinstellung arbeiten. Ich könnte viel dazu sagen, aber schlicht gesagt, normalerweise läuft meine Grundeinstellung als Mensch so. Ich begehre das, was angenehme Empfindungen verspricht. In meinem Fall Marzipan und Schokolade, gute Qualität. Okay, und ich verstoße das, was Unangenehmes verursacht oder scheinbar verspricht. Und möglicherweise gehe ich so weit, Schuld für diese unangenehmen Sachen in die Schuhe anderer zu schieben. Das ist ein ziemlich normales menschliches Muster. Das heißt, häufig verwechseln wir Angenehmes und Bequemes mit Glück oder mit wichtigen Sachen. Ein Beispiel ist, viele von uns sind einfach an das gewöhnt, woran wir gewöhnt sind. Es gibt uns Sicherheit. Auch wenn es eine nicht so glückliche Situation ist, ist es bequem. Und die Idee, manche Sachen zu ändern, auch wenn wir möglicherweise glücklicher werden, ist unangenehm. Andersrum gesagt, in der buddhistischen Tradition wird gesagt, dass wenn man erkennt, dass man unethisch gewesen ist, häufig spürt man einen Scham, der schmerzlich ist. Eine gerechtfertigte Reue, die schmerzlich ist, aber eigentlich die zu Glück führt. Weil man sieht mehr, wo man ist. Diese Grundeinstellung, das, was mir angenehme Empfindungen verspricht, bravo, das, was mir Unangenehmes verspricht, buh, kann man unterwandern, unter anderem, indem man Interesse an anderen Menschen entwickelt. Lege großen Wert darauf, dass andere Menschen nicht bloß die Anhängsel deines Egos sind, sondern versuch sie so zu sehen, dass sie genauso real sind wie du. Versuche in ihrem Wesen zu sein, Sympathie für sie in ihrer Lage zu entwickeln. Auch, was für manche von uns noch schwieriger ist, wenn du anfängst, Mächte zu spüren, ist, wisse, dass Menschen sich ändern. Man könnte sozusagen behaupten, dass Metta Änderungen liebt. So häufig habe ich irgendjemand gern, wie er jetzt ist. Aber was passiert, wenn er sich ändert? Bin ich imstande, meine Metta noch aufrecht zu halten? Es bedeutet in gewissem Maße eine enge Verbindung, aber eine sehr flexible Verbindung. So, ich habe so von geistiger Haltung gesprochen jetzt, wie man Metta übt. Jetzt ein bisschen schneller zur Rede, zur Sprache. Buddhismus sagt ganz einfach, liebevolle Rede. Eine liebevolle Rede ist nicht die Rede mit einem Säugling. Es ist auch nicht sentimental. Es ist nicht notwendigerweise nett. Es bedeutet nicht, dass ich kleine Lügen sage, um Konflikte auszuweichen. Das ist nicht liebevolle Rede. Liebevolle Rede ist ein Ergebnis von entzücktem Bewusstsein des spirituellen Potenzials anderer Menschen. Das entzückte Bewusstsein des spirituellen Potenzials anderer. Und dieses Bewusstsein, dieses Entzücken, wenn man will, wird ausgedrückt und kommuniziert. Man schätzt andere und zeigt dies in der Art, wie man redet. Man ermutigt andere. Man lobt das Gute. Man lobt das Gute, was sie tun. Man lobt es hinter ihrem Rücken und vor ihrem Gesicht. Achte auf die Neigung, sehr zurückhaltend mit Lob zu sein. Vielleicht tut es ihnen nicht gut. Aber bist du einer, der glaubt, dass die Kritik ihm immer gut tut? Vielleicht ist es Zeit, mit der Kritik etwas zurückhaltender zu sein. Warum kritisieren wir irgendjemand? Manchmal ist es gewiss gerechtfertigt, manchmal ist es gewiss sehr wertvoll. Aber wenn ich mich selber betrachte, häufig bin ich sehr froh, dass ich wirklich ihn kritisieren muss, zu seinem Wohl. Und vielleicht ist es zu seinem Wohl, aber das ist nicht der psychische Grund, warum ich es gern tue. ist Kritik immer angemessen. Und wenn gerechtfertigt, hilft es mir, ihn zu kritisieren? Hilft es meinen Geisteszuständen? Und wie sieht es aus, um die objektive, kritischen Bemerkungen über irgendjemanden, der nicht da ist? Ist es wichtig zu verhindern, dass irgendjemand diese unzuverlässige Person einstellt? In der Regel nicht. Es ist einfach, wir sind pseudo-objektiv und lassen unser Übelwollen so in einen Kanal fließen. Dritter Bereich, wie man Mette übt, mit dem Körper, also körperliche Taten. Der Gegensatz dazu in der buddhistischen Tradition ist Hingsa oder Gewalt. Und was es bedeutet dann? Erstens ist Abstehen von Gewalt. Das ist vermutlich ziemlich klar. Vermutlich die meisten oder alle von uns würden keinen anderen Menschen töten. Vermutlich sehr ungern überhaupt ein Lebewesen umbringen. Das klassische buddhistische Wort dafür ist Dande, der Stock, also den Stock nicht benutzen. Aber Abstehen von Gewalt bedeutet auch nicht drohen, nicht einschüchtern, nicht manipulieren, vielleicht durch Schuldgefühle, nicht erpressen mit der Drohung von Liebesentzug. Ein Beispiel, nachdem ich angefangen hatte, Metta Bhavana zu üben und ehrlich zu versuchen, nach Metta zu leben, bin ich mit einigen anderen Buddhisten, auch in London, zu einem Wochenmarkt gefahren, wo wir jeden Samstag waren, um unseren Stand aufzubauen. Wir waren früh dort, aber irgendjemand anders hat unseren Stand genommen. Und trotz Versuche, vernünftig mit diesem Menschen zu reden, blieb er standhaft. Und ich habe ihn letztendlich körperlich gedroht. Und ich habe erst viel später verstanden, dass das nicht im Einklang mit Metta war. Es genügt aber nicht, von diesen negativen Auswüchsen abzustehen, weil wir positive Liebe brauchen. Letztendlich eine absolute Affirmation des Wesens, des Lebens eines anderen. Und das bedeutet Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft. Die meisten Männer, die in den westlichen buddhistischen Orden aufgenommen werden, machen einen viermonatigen Retreat, einen viermonatigen Meditationskurs und Studienkurs in einem Tal in Spanien. Und wenn dann ein Leitmotiv von diesem Kurs ist, Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft. Und es schafft eine extrem angenehme, fast wonnegleiche Atmosphäre, dass Leute einfach rumschauen, wie können sie anderen helfen. Wenn man Freiwillige gibt, sie sind da. Die Atmosphäre ist zu genießen. Und man braucht nicht in so einer besonderen Situation zu sein, einfach indem man kleine Geschenke gibt oder darauf achtet, dass man jeden Tag was gibt. Es ist wichtig, auch wenn es ein bisschen forciert am Anfang klingt, die Gelegenheit zu suchen, anderen zu helfen oder anderen etwas zu geben. Es kann sogar ein bisschen peinlich werden. Na und? Achte auf die anderen. Ich kann mich erinnern, ich saß ganz ruhig vor ungefähr 2 Jahren an einem Bus in Minden. Haltestelle, Türen haben sich geöffnet. Ich döste ein bisschen vor mir hin und eine Frau kämpfte sich auf den Bus hinauf mit Babywagen und 2 kleinen Kindern und schimpfte dann auf alle anderen Passagiere. Also das Schimpfen hat ihr bestimmt nicht geholfen, aber mindestens hat es mich wachgerüttelt, damit ich gesehen habe, ich habe eine Gelegenheit verpasst, einem anderen Menschen zu helfen. Manche Leute denken, ja, ich muss eigentlich so gute Dinge sein, bevor ich jemandem helfe, sonst ist es nicht echt. Dann würde ich sagen, fein, vielleicht ist es nicht echt, aber helfe trotzdem. Es wird dadurch viel echter. Also achte nicht auf deine Laune. Einmal in London, kann ich mich erinnern, war ich absolut mürrisch in einem Laden und eine Frau hat ihr ganzes Gemüse fallen gelassen und trotzdem habe ich ihr geholfen, das Gemüse wieder einzusammeln. Und Erstaunen, oh Erstaunen, nachher war ich in einem viel besseren Geisteszustand. Eine andere Sache ist, lerne von denjenigen, die vielleicht natürlich oder durch Übung hilfreicher und großzügiger sind. Beobachte sie, genieße es, sieh, ob du ihnen teilweise nachahmen kannst. Also fasse ich zusammen. Wir haben angeschaut, was Metta ist. Eigentlich haben wir damit begonnen zu sehen, was Metta nicht ist, womit man sie verwechselt. und dann selbst an, werde selbst angeschaut anhand von Definitionen und Beschreibungen, wie von dem einen Lehrer, eine Beschreibung, die ich so gern habe, dass ich sie wiederhole, eine dauerhafte und angewöhnte Geisteshaltung der Hilfsbereitschaft, des Wohlwollens und der Freundschaft, die in Taten, Worten und Gedanken zum Ausdruck kommt. Und dann Mette als Geistesfaktor bzw. Geistesereignis betrachtet und so die als Alternative zu den bösen Gegenteilen, Hass und seine Gesellschaft. Warum Mette üben? Um zu verhindern, dass diese scheußliche Bande mich übernimmt, um Glück zu schaffen und gewinnen, weil es psychologisch heilsam ist, als Kern der Ethik, weil es die Meditationspraxis jeder Art fördert und weil es einen Zugang zur Weisheit anbietet und sogar für Weisheit notwendig ist. Und wie Metta üben? Durch die Metta-Bhavana und sonst geistig abseits der Meditation, durch liebevolle Rede und durch großzügige, hilfreiche Taten. Ich habe also viel gesagt, eine Stunde lang geredet. Ich habe hoffentlich euch viel angeboten im Sinne von Vorschlägen, was man tun kann, wenn man will. Und ich hoffe, dass ihr euch bewegt fühlt, ob von dem Vortrag oder anderswie, Metta zu schätzen, Metta zu entwickeln, zu pflegen und Metta zu lieben. Weil durch Metta mache ich anderen glücklicher. Ich helfe anderen tatsächlich und auch dieser Welt helfe ich. Diese Welt helfe ich ein bisschen, einen besseren Ort zu werden. Und durch Metta macht man sich selber glücklicher, weil Metta der buddhistische Pfad nicht nur von Liebe, sondern auch von Freude ist.